Lieben, ich möchte gerne jenes Wort, das am Anfang schon uns beschäftigt hat, der Wochenspruch, diesen Text möchte ich gerne als Predigtext verwenden, und zwar aus Johannes Kapitel 10. Es ist ja aus dem Zusammenhang herausgenommen, das ganze Kapitel 10 ist ja das Kapitel über den guten Hirten, und ich möchte da jetzt ein paar Verse ausschnittweise herausnehmen. Fangen wir mal an mit Vers 10 und 11, eigentlich 10b und 11, also mit 10b, da beginnt jetzt mein Text, wo Jesus sagt: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und jetzt Vers 14 bis 16. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Und jetzt noch Vers 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ist das nicht ein toller Text? Es ist ein Text, der uns wirklich anregt, dass wir in der Stille meditieren darüber. Dieses ganze Kapitel 10 ist ein Schatzkästchen in der Heiligen Schrift, wo Jesus als der gute Hirte sich darstellt. Ich habe da ja nur einige Verse daraus genommen. Und ich kann auch jetzt nur einige Schlaglichter setzen, so in dem Zusammenhang der Worte, die ich jetzt herausgenommen habe. Am Anfang ist wichtig zu verstehen, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann ist das eines von diesen sogenannten sieben Ich-Bin-Worten. In demselben Kapitel redet er auch noch, indem er sagt, ich bin die Türe in den Schafstall. Und dann sagt er, ich bin der Schafhirte selber. Das sind zwei Worte in diesem Kapitel. Wenn Jesus hier das ausspricht so, ich bin der gute Hirte, dann ist es zuerst einmal, dass Jesus sich identifiziert mit dem Ich Bin. Das wissen wir als Bibelleser, dass mit diesen zwei Worten Ich Bin nicht nur das gemeint ist, was wir darunter verstehen, wenn wir das verwenden, sondern Ich Bin ist der Name Gottes. Und Jesus identifiziert sich hier mit Gott selber und er sagt, ich bin der eigentliche und vollkommene Abdruck Gottes in dieser Welt. In mir kommt der Ich Bin auf die Erde. Und wer jetzt zu euch spricht, ist nicht nur ein gewöhnlicher Mensch, sondern es ist Gott selber. Wie Mose an dem brennenden Dornbusch kam und Gott ihn berufen hat und gefragt hat, dann Mose, ja, wie ist dein Name? Was soll ich denn den Israeliten sagen, wenn ich zurückkomme? Wer hat mich zu euch gesandt? Dann gibt Gott seinen Namen, Jahwe, auf Hebräisch und auf Deutsch, ich bin. Oder ich bin, der ich bin. Oder wie man das auch übersetzen kann, es ist dieser Name, ich bin allein, ist schon eine Verheißung, die im Zusammenhang steht mit dem, was er nun hier ausspricht, nämlich ich bin der gute Hirte. Der Ich Bin, das ist derjenige, der von sich sagt, ich bin immer für euch da. das ist der Name Gottes. Ich bin immer für euch da. Das heißt nicht, ich bin irgendwo da, irgendwo im Universum und ihr werdet mich nicht finden und ich habe auch nicht viel mit euch zu tun, sondern ich bin immer für euch da. Das ist die Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Das ist sein Name. Sein Wesen, sein Name heißt, ich bin für euch, meine Schafe, meine Geschöpfe, ich bin da. Er identifiziert sich mit dem lebendigen Gott und sagt, in mir ist der lebendige Gott als guter Hirte jetzt unter euch. Sehr wichtig. Er spricht als Gott. Ich bin der gute Hirte. Und das Zweite, womit er sich mit diesem einen Satz, vielleicht kannst du auf diese ersten, also 10 und 11, zurückgehen, in Vers 11 vor allem. Das Zweite, womit er sich identifiziert, ist etwas, was wir in dem ganzen Alten Testament und auch im Neuen Testament finden. Da ist oft von dem Hirten die Rede. Und zwar in einer zweifachen Weise. Von den Hirten des Volkes, die Priester, vor allem die Könige. Hirte ist ein Bild auch für König. Der Hirte, der seine Schafe weidet, das ist ein Bild für das Königtum in Israel. Und oft müssen die Propheten dem Volke Israel gegenüber immer wieder sagen, und zwar den Hirten des Volkes Israel, ihr seid falsche Hirten, ihr seid schlechte Hirten, ihr weidet nicht in der richtigen Weise sozusagen mein Volk. Und in diesem Zusammenhang finden wir dann das Wort Gottes an sein Volk, dass er seinem Volk einen Hirten erstehen lässt. Einen Hirten. Der wird sein Volk in rechter Weise weiden. Und der ist allein berechtigt, dass man ihm den Titel gibt, der gute Hirte. Wenn ihr das im Neuen Testament, im Griechischen lest, wie es heißt, ich bin der gute Hirte, dann heißt es nicht so, wie es da steht, ich bin der gute Hirte, sondern es steht so, ich bin der Hirte, der Gute. Sagt etwas aus. Ich bin der Hirte, nicht irgendeiner, sondern genau der, auf den ihr immer gewartet habt, der Gute, der verheißen ist. Ich lese euch, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, weil das ist jetzt zu kompliziert. Ich lese euch aus dem Alten Testament, aus dem Hesekiel Kapitel 34, das ist das Kapitel, wo der Prophet Hesekiel über die falschen Hirten und über diesen einen guten Hirten spricht. Und er spricht da zum Beispiel jetzt eben über die falschen Hirten, indem er zu dem Volk sagt, und sie zerstreuten sich, die Israeliten, weil sie ohne Hirten waren. Nicht, weil sie keine da waren, sondern weil sie falsche Hirten waren. Und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Auf allen Bergen und auf jeden hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Vers 11. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin es. Und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Vers 15. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Ich selbst, der ich bin. Das greift Jesus hier auf. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden, nämlich meinen Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Der Knecht David, das ist der Messias, das ist Jesus. Ist es nicht wunderbar, wie das schon vorgeschattet wird im Alten Testament und Jesus kommt und er sagt, ich bin jetzt die Erfüllung von dem, was Gott euch verheißen hat. Ich bin der Hirte, der Gute. Ich bin die Erfüllung dessen, was sozusagen hier Gott seinem Volk, und er redet jetzt einmal zu seinem Volk, Israel, angekündigt hat. Die falschen Hirten, das sind diejenigen, die sozusagen die Schafe und sich um die Schafe überhaupt nicht gekümmert haben. Aber der gute Hirte, der wird die Schafe sammeln, der wird sie hereinbringen, der wird sich kümmern um sie, der wird ihre ganzen Bedürfnisse stillen. Er wird sie sozusagen als die verschmachteten Schafe sammeln und er wird ihnen alles das geben, was sie für ihr Leben brauchen. Die falschen Hirten tun das nicht. Aber der eine Hirte, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte, der tut es. Ich werde ihnen alles geben, was sie zu ihrem Leben brauchen. Ihr Lieben, das allein genügt. Jetzt könnten wir Amen sagen und gehen. Der gute Hirte ist derjenige, der uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Und er ist derjenige, der, wie es dann noch weiter heißt, der verbindet, der heilt, der befreit, der rettet. Und da ist diese zweite Komponente beim guten Hirten drinnen. Er ist derjenige, der uns erlöst hat. Derjenige, der Erlöser. Der gute Hirte ist der, der alles uns für unser Leben gibt, was wir brauchen. Und er ist der, der uns für Zeit und Ewigkeit erlöst. Das ist der gute Hirte. Ihr erinnert euch, wie Jesus in Matthäus 9, im letzten Vers 36, wo es heißt, und als Jesus die Menge sah, da drehte sich in seinem Herz die inneren Eingeweide um. Das heißt, er wurde tief betroffen, weil er sah sie wie Schafe, die keinen Hirten haben, völlig verschmachtet. Er ist der gute Hirte. Er selber sagt es dann Johannes 10 deutlich. Aber wir lesen es in anderen Stellen auch. Wenn er auf die Menge geschaut hat, sieht er als der Hirte. Und er sieht das Verschmachtetsein seines Volkes. Und da dreht es ihn in seinem Inneren die Gedärme um. Das ist das hebräische Wort für Erbarmen. Es dreht einem um alles innerlich. So bewegt ist man davon, heißt es in Matthäus 9. Und weil sie waren verschmachtet. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die keinen Hirten haben. Denn der Hirte ist derjenige, der ihnen alles gibt, was sie brauchen. Alle ihre wirklichen Bedürfnisse stillt. Ihr Lieben, um das geht es eigentlich und um gar nichts anderes. Wir müssen in Jesus jeden Tag neu den sehen, den erkennen, den lieben, den anbeten, dem dienen, uns dem hingeben, der sagt, ich bin auch dein guter Hirte. Gibt es etwas Schöneres, wie wenn Jesus sagt, ich bin dein guter Hirte? Jetzt beginnt eine neue Qualität von Leben. Wer das erfasst und immer mehr erfasst, was das bedeutet für uns, dass Jesus sagt, ich bin dein guter Hirte. Bei mir bekommst du alles. Was für dein Leben ist, wichtig ist, nicht nur für diese Erde, sondern für die ganze Ewigkeit. Und ihr Lieben, ich möchte aus dem Kapitel 10 jetzt diese Verse ein paar Schlaglichter draufsetzen. Und zwar im Zusammenhang damit, was hier Jesus betont, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte. Wisst ihr, da gibt es ja eine Fülle von dem, was man sagen will. Jetzt könnte man den ganzen 23. Psalm auslegen und so weiter und so weiter und so weiter. Was der gute Hirte alles darstellt. Konzentrieren wir uns ein bisschen auf das, was hier über den guten Hirten ausgedrückt wird. Welche Merkmale hat der gute Hirte hier in diesen Worten? Das ist nicht alles, aber das ist entscheidend. Was sagt er? Er sagt, ich bin der gute Hirte. Und worin ist er der gute Hirte? Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Merkmal Nummer 1. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Er setzt sein Leben für die Schafe ein. Das entscheidende Wort hier ist für. Der gute Hirte ist einer, der für uns lebt und stirbt und aufersteht und alles. Für. Und damit setzt er sich in einen Gegensatz zu den falschen Hirten, die im Hesekiel 34 benannt werden, die aber Jesus auch immer wieder adressiert. Es gibt falsche Hirten. Die falschen Hirten, die leben nicht für die Schafe, sondern für sich selbst. Das setzt er den Gegensatz hier. Die falschen Hirten sind diejenigen, die die Menschen ausnutzen. Die falschen Hirten sind diejenigen, die die Schafe für sich nutzen, die zu ihrem eigenen Vorteil, die zu ihrem eigenen Ehre Hirten sein wollen. Aber um die Schafe geht es ihnen gar nicht so sehr. Das sind die falschen Hirten. Aber Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe gibt. Er ist in seinem ganzen Wesen ein Gott für mich, für dich. Und es ist interessant, wenn es heißt, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, welches griechische Wort hier verwendet wird. Im Neuen Testament, das griechisch geschrieben ist, im Griechischen gibt es verschiedene Worte für das Wort Leben. Man muss dann auch als Übersetzer, es ist nicht so einfach manchmal das Richtige zu treffen. Aber das Wort, was hier steht, ist eigenartig, nämlich es heißt hier Psyche. Und das ist, was wir normalerweise als Seele übersetzen. Es ist nicht das Wort Bios, das ist der Körper, also das biologische Leben. Ja, dann gibt es noch ein anderes Wort, das heißt Zoe, auf das komme ich noch. Das verwendet er nämlich, wird dann etwas später verwendet. Und alles hat so seinen besonderen Charakter. Wenn er hier sagt, der gute Hirte gibt seine Psyche, seine Seele für die Schafe hin, dann will damit ausgedrückt werden, jetzt nicht Seele im Sinne einer bestimmten Abteilung in unserem Wesen, wo Körper, Seele, Geist und so weiter, das ist ja nicht gemeint. Ihr wisst, Seele ist immer der ganze Mensch. Und mit Seele ist gemeint die Fülle der Persönlichkeit eines Menschen. Sein ganzes reales Leben. Mit seinem Denken, mit seinem Fühlen, mit seinem Wollen, mit seinen Entscheidungen, mit seinen Visionen, mit seinen Handlungen. Diese Personhaftigkeit, mit allem, was er ist, das gibt er hin. Das ist deswegen wichtig zu verstehen und auch, glaube ich, deswegen dieses Wort gewählt, weil es zum Ausdruck bringt, Jesus ist nicht nur der gute Hirte in dem Moment, wo er seinen Bios, seinen Körper, in den Tod gegeben hat. Das war der Höhepunkt seines guten Hirtenseins, als er für uns gestorben ist. Aber wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt, es heißt eigentlich wörtlich, der sein Leben gibt. Das Wort geben ist dort. Das damit meint dieser Text hier, es ist Jesus selber als gesamte Persönlichkeit, der sich selber den Menschen ununterbrochen gibt. Nicht nur einmal am Kreuz, das war der Höhepunkt, sondern das ist ein ständiger Attribut, eine Eigenschaft dieses guten Hirte. Ständig ist er derjenige, der gibt, der sein Leben gibt, der aus seinem Leben Ausfluss gibt, der Anteil gibt an seinem Leben. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und ihr könnt bei mir Nahrung empfangen, die für euer Leben entscheidend wichtig ist, dann ist das genau das, was er sagt, ich gebe mein Leben für euch. Er ist der gute Hirte, wenn er sagt, ich gebe euch Brot. Wenn er sagt, kommt her zu mir und trinket, ich gebe euch lebendiges, frisches Wasser. Das ist genau das, was guter Hirte meint. Wenn er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, dann ist genau das, er ist der gute Hirte. Er ist es als Person, nicht nur in dem Augenblick, wo er gestorben ist, sondern er ist immer der gute Hirte. Und als er am Kreuz starb und seit unsere Sünden auf uns genommen hat, da war er auch der gute Hirte. Denn es heißt, in 1. Korinther 15 sagt Paulus, und er starb für uns. Als er auferstand, sagt Paulus, er stand auf für uns. Auch der Auferstandene, er ist der gute Hirte, der für uns auferstanden ist und in der Auferstehung neues Leben mit sich gebracht hat. Wenn er nun zu Rechten des Vaters sitzt und uns vertritt, dann ist er genauso guter Hirte. Er ist ununterbrochen guter Hirte. Und wir haben es die ganze Zeit, in dem Moment, wo wir mit Jesus konfrontiert werden, haben wir es mit dem guten Hirten zu tun. Nicht nur, wenn wir über seinen Tod sprechen, dass er sein Leben in den Tod gab, sondern das ist mehr hier gemeint. Wir beziehen es natürlich immer wieder auf den Tod und ist auch richtig so, aber es ist mehr gemeint. Es ist mehr gemeint. Im Tod hat er den Höhepunkt erreicht, dessen, was er uns geben konnte. Und ihr Lieben, in Vers 10, im zweiten Teil, da wird das jetzt schon so wunderbar zusammengefasst, was durch den guten Hirten uns zuteil geworden ist. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben. Leben in Überfluss. Wer will das nicht? Und da muss einem das Herz schmelzen, wenn man das liest. Das ist der gute Hirte, das ist Jesus. Ich bin gekommen, damit die verschmachteten Schafe das Leben haben. Das Leben in Fülle. Und da, an dieser Stelle, wo es um das Leben geht, da wird jetzt nicht das Wort Bios verwendet oder das Wort Psyche, sondern da wird das Wort Zoe verwendet. Und Zoe ist ein Hinweis auf die, wenn man Zoe spricht, dann redet man von der Qualität eines Lebens, die Reichhaltigkeit, die Fülle, die ein Leben ausmachen kann, die Erfüllung des Lebens. Wenn man von einem Leben in Erfüllung spricht, das eigentliche Leben, dann verwendet man dieses Wort Zoe. Das ist sehr interessant, dass eben genau dort dieses Leben steht. Und im Hintergrund steht das Wort Zoe, so wie es auch im Neuen Testament dann verwendet, es ist eigentlich das von Gott durch den Glauben an Jesus geschenkte ewige Leben, ein Leben in der Erfüllung all dessen, was unser Leben, wonach unser Leben hungert und dürstet. Ihr Lieben, Jesus, der gute Hirte, sagt damit, ich bin die Antwort. Die wichtigste, die höchste Antwort, die es überhaupt gibt. Auf den Hunger und auf den Durst jedes Menschen nach geliebt sein. Nach angenommen sein. Nach Geborgenheit. Nach Vergebung. Nach Ewigkeit. Und. Alles das, ihr Lieben, nach Heilung. Jetzt könnte man viel einsetzen. Er ist die Antwort auf den Hunger jedes Menschen. Und deswegen, ihr Lieben, ist es ein unglaubliches Angebot. Also wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, das ist so umfassend. Und das ist so deutlich, dass durch seine Hingabe an uns, so bis in den Tod und durch den Tod in die Auferstehung, bis hin zum Thron des Vaters, er nun in der Lage ist zu sagen, ich gebe euch nun neues Leben, in dem alles zur Erfüllung kommt, ihr alles bekommt, was ihr für alle Ewigkeit braucht. Und das ist etwas, was ständig von ihm fließt. Nicht nur, wenn wir unser Leben erstmals an ihn geben, dann fängt das an, diese Fülle. Aber die Fülle ist noch nicht in der letzten Vollendung da, sondern sie wird größer und größer. Und das ist Leben mit Jesus, dass wir in diese Fülle des Lebens tiefer eindringen. Aber wir haben schon diese Fülle angeboten im ersten Augenblick unserer Hingabe an Jesus. Das ist toll. Wir müssen nicht irgendwelche akrobatischen Dinge vollführen oder irgendwelche einen Ausweis für irgendetwas mitbringen oder etwas erreichen, damit wir Anteil haben. Wir brauchen nur Weichenstellen. Das ist keine Leistung. Weichenstellen, damit das Meer fließt. Mehr und mehr aus dieser Fülle, die er uns gegeben hat. Ihr Lieben, das ist das, was Jesus zunächst einmal sagen möchte. Er ist der gute Hirte als ganze Person. Und von ihm fließt ständig Fülle des Lebens. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ist dasselbe Bild. Dauernd fließt Fülle des Lebens, das ist guter Hirte. Und wir dürfen täglich davon trinken und täglich davon essen. Und das ist die Herausforderung auch, die an uns gestellt ist, dass wir das auch wirklich tun, dass wir täglich trinken und auch täglich essen. Und das Zweite, da gehen wir jetzt auf Vers 14, 15, was waren das für Verse jetzt noch einmal? 14 bis 16. Das erste Merkmal, auf das sich Jesus hier konzentriert, wenn er vom guten Hirten ist, sagt, dass ich als Person gebe mich euch hin und gebe euch dadurch die Fülle des Lebens. Das zweite Kennzeichen des guten Hirten, das ist eben der gute Hirte. Der falsche Hirte, der gibt uns nicht die Fülle. Bei dem verhungern wir. Das zweite ist, das ist auch etwas Unfassbares, ihr Lieben. Wir lesen über diese Texte manchmal so geschwind hinweg, aber wir sind uns dessen gar nicht bewusst, was Unfassbares hier drinnen steht. Er sagt, ich bin der gute Hirte und ich, jetzt definiert er das, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wow. Dass er mich kennt, das kann ich nur gut verstehen. Aber er sagt hier so einfach, und die Meinen kennen mich. Das ist es, ihr Lieben, was der gute Hirte ausmacht, dass zwischen Schafen und zwischen den guten Hirten eine Art von Beziehung herrscht, die ein Kennen von beider Seiten her ausmacht. Wenn wir Schafe dieses guten Hirten sind, dann wissen wir, dass er uns kennt und dann kennen wir ihn auch. Schafe sind diejenigen, die den guten Hirten kennen. Das ist eine sehr interessante Sache. Und dann kommt noch dazu, dass Jesus dann sagt, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Noch einmal, wow. Das ist eigentlich eine ungeheuerliche Aussage, die Jesus hier sagt, die hier Jesus ausspricht. Und er sagt es nicht. Und die Meinen kennen mich, wenn sie das und wenn sie das und wenn sie das tun und wenn sie so weit gereift sind und wenn das und das und das geschieht. Sondern er sagt das einfach. Das ist unglaublich erstaunlich. Er sagt, die Schafe, das sind diejenigen, die zu mir gehören, also meine Schafe, die ihr Leben mir gegeben haben, die kennen mich. Das heißt, von dem ersten Tag an, wo wir Jesus sozusagen unser Leben geben, beginnt eine, ich sage es einmal salopp, eine Bekanntschaft mit Jesus. Eine Beziehung, eine Freundschaft mit Jesus, die das Eigentliche dessen ist, was den guten Hirten im Verhältnis zu den Schafen ausmacht, dass wir uns gegenseitig kennen. Und darin liegt höchstes Glück. Das meint hier Jesus. Und wenn dieses Kennen, ihr Lieben, das dürfen wir jetzt nicht missverstehen. Wenn man von der Bibel her denkt und vom biblischen Gebrauch her die Worte benutzt, dann meint das Kennen nicht einen intellektuellen Vorgang. Das gehört zwar dazu, aber das ist nicht das Eigentliche. Es ist nicht die Frage, wie viel ich alles über Jesus weiß, was mich so interessiert, dass ich ihn dann kenne. Ich könnte alles über ihn wissen und ihn trotzdem nicht kennen. Das ist ein Unterschied. Es ist nicht das, dass wir sozusagen eine Biografie über Jesus lesen, ein Lexikon aufschlagen und diese Person nun beschrieben wird und dann sagen wir, aha, jetzt wissen wir das meiste über Jesus, was nur zu wissen ist. Und wir lernen noch viel mehr kennen über ihn, im Sinne von Information über ihn. Das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Kennen meint verschiedene andere Aspekte. Ich versuche das ein bisschen noch in bestimmte Richtungen zu führen, ohne das jetzt zu lange auszubreiten, was man natürlich auch müsste. Zunächst einmal ist Folgendes zu sagen. Weil Jesus mich kennt. Und das bedeutet, dass er sich über meine Situation und über mein Leben erbarmt. Deswegen gibt er sein Leben mir hin. Kennen und Hingabe des Lebens ist eine Einheit. Dass Jesus mich kennt, heißt, er gibt sich mir hin. Umgekehrt. Wenn ich Jesus kenne und zumindest nur so viel kenne von ihm, dass er nicht eine Information, wann er geboren ist und was er gemacht hat, sondern dass er sich meiner erbarmt und sein Leben bis in den Tod hingegeben hat. Wenn ich ihn kenne, dann gebe ich mein Leben ihm hin. Ihr Lieben, wenn jemand sagt, ich kenne Jesus und er nicht damit meint, ich gebe mein Leben, mein ganzes Leben Jesus hin, dann hat er nicht verstanden, was es heißt, ich kenne Jesus. In der Schule lernen alle Kinder von Jesus, mehr oder weniger. Man kann viele Bücher lesen über Jesus, aber kennen heißt Beziehung haben. Eine ganz bestimmte Art von Beziehung und diese Beziehung heißt Hingabe. Jesus demonstriert uns das vor. Ich kenne die meinen und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist eins. Ich kenne sie und weil ich sie kenne, lasse ich mein Leben. Das ist kennen. Mit diesem Wort kennen ist also nicht so sehr das Intellektuelle verstanden, sondern das hat etwas zu tun mit meiner Art von Beziehung zu Jesus hin. Darin gehört der Aspekt zum Beispiel Innigkeit. Das Wort kennen ist verbunden mit dem Wort Innigkeit. Er lebt in einer ganz großen Innigkeit zu mir hin. Und umgekehrt, wenn es heißt, ich kenne ihn, dann heißt es, ich fange an, in eine innige Beziehung zu ihm einzutreten. Das ist natürlich immer auch ein Wachstum. Das sind alles Begriffe, die auf Wachstum ausgerichtet sind. Aber das heißt kennen. Kennen oder kennenlernen oder erkennen, das hat etwas immer zu tun mit tiefer Eindringen in die Innigkeit der Beziehung zu Jesus. Und wenn man von Innigkeit spricht, muss man vom Herz sprechen. Also, Jesus kennen heißt, dass ich mein Herz mit seinem Herzen in den Gleichklang bringe. Einer, der Jesus kennt, ist der, dessen Herz im Gleichklang mit dem Herzen Jesu schlägt. Versteht ihr? Nicht der 20 Bücher über Jesus gelesen hat, sondern der kennt ihn, dessen Herz gleich im Gleichklang schlägt. Das heißt, wofür das Herz Jesu schlägt, schlägt auch mein Herz. Und wofür es nicht schlägt, schlägt auch mein Herz nicht. Und das beginnt schon vom ersten Augenblick an. Versteht ihr, da brauchen wir nicht unglaubliche Voraussetzungen, bis wir irgendwann einmal dahin kommen. Nein, das beginnt ja schon ganz klein, aber es gibt ein Wachstum. Das ist klar. Beziehung beginnt immer klein und geht dann immer in ein Wachstum über. Aber es ist von Anfang an das Wesen des Christseins, dass in uns dieser Wunsch entsteht, dass mein Herz im Gleichklang mit dem Herzen dieses Jesus zu schlagen beginnt. Im Gleichklang mit dem Herzen Jesu. Das hat zu tun sofort mit dem Thema Einheit. Ich kenne Jesus, das heißt, ich bin eins mit ihm. Ich lebe in Übereinstimmung mit ihm. Das ist Kennen. der Wunsch auch, da noch tiefer hineinzuwachsen, in voller Übereinstimmung mit ihm zu leben. Mit seinem Denken will ich eins werden. Mit seinem Wollen will ich eins werden. Mit dem, was ihm Kummer macht, ihm Sorge macht, woran er leidet, auch mit dem möchte ich mich identifizieren. Identifizieren mit Jesus heißt ihn kennen. Und das braucht natürlich auch Wachstum. Das ist gar keine Frage. In diese Richtung. Ihr Lieben, mit diese Art von Kennen und Erkennen hat natürlich dann etwas zu tun mit Liebe. Wenn jemand sagt, ich kenne Jesus, dann sagt er damit, ich liebe Jesus. Das ist sehr wichtig. Ihr Lieben, ich kann viel über Jesus kennen und ihn trotzdem nicht lieben. Das hat gar nichts damit zu tun mit dem Kopfwissen. Sondern wenn ich sage, ich kenne Jesus, dann heißt es, ich liebe ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all meinem Gemüt. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man daran denkt, dass das Wort kennen, das Wort erkennen im Hebräischen ein Wort ist für den liebenden Geschlechtsakt. Und Adam erkannte Eva und sie gebar einen Sohn. Erkennen heißt, in innigster Verschmelzung zweier Personen zu geraten, das ist kennen, lieben. In der innigsten Form, die es gibt. Darum ist Liebe ein wesentliches Element von kennen. Also wenn jemand sagt, ich kenne Jesus, dann sagt er damit, ich liebe Jesus. Versteht ihr? Und auch da gibt es ein Maß, das immer stärker werden will. Manchmal sagt Jesus, deine Liebe ist erkaltet und ich will, dass du zur ersten Liebe zurückkehrst. Und alle diese Worte und das höchste Gebot, das uns gegeben ist, ist ja auch das Liebesgebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen und so weiter und so weiter. Das heißt, Gott kennen heißt Gott lieben. Gott kennen heißt und Jesus lieben heißt nicht alle möglichen Fragen beantwortet bekommen, die ich an ihn habe. Und je mehr Fragen ich beantwortet habe, umso mehr weiß ich über ihn und mehr kenne ich über ihn. Das ist absolut nicht gemeint. Ich kann Jesus kennen auf diese Art, wie ich es geschildert habe, obwohl ich tausende unbeantwortete Fragen habe, Wissensfrage über ihn, wo ich mich nicht auskenne. Und wo ich nicht verstehe, was er tut und wie er ist und so weiter. Aber das ist gar nicht gemeint. Mit kennen ist gemeint lieben. Von ganzem Herzen lieben. Das ist wieder ein eigenes Thema. Ein viertes, was mit diesem Kennen zusammenhängt. Und das wird nun auch so schön ausgedrückt in dem letzten. Das ist Vers 27 und 28. Wenn du das jetzt noch aufschlagst. Was heißt Jesus kennen? Jesus kennen heißt seine Stimme hören. Ihr Lieben, das ist ein unfassbares Wunder, wenn wir die Stimme Jesu hören dürfen. Und wir sollen das ja nicht irgendwie so gering achten, so man hört immer dauernd die Stimme Jesu, so irgendwie, ja. Die Stimme Jesu zu hören, ist ein unglaubliches Wunder. Dass wir die Stimme dieses Ich Bin, der gesagt hat, ich bin der gute Hirte, dieses Sohnes Gottes hören dürfen, ist ein unglaubliches Vorrecht. Und das soll es so bleiben. Das heißt, wir müssen mit großer Ehrfurcht an die Sache herangehen, die Stimme Gottes zu hören und über das zu reden, was wir gehört haben. Wir reden über die Stimme des guten Hirten und nicht die Stimme über eines. Wir können schon die Stimme eines Menschen, den wir vor Augen haben, dem wir gegenüberstehen, oft missverstehen. So können wir auch die Stimme des guten Hirten, der auf eine andere Art und Weise zu uns spricht, auch missverstehen. Es ist sehr wichtig, dass wir da mit großer Sorgfalt auch über dieses Thema sprechen, zuerst einmal in der Weise, dass Jesus hier sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist sozusagen eine Erklärung dessen, dass er sagt, jedes Schaf, das mein Schaf ist, das ist die Voraussetzung, meine Schafe, sagt er, ja. Also die mir gehören, die ihr Leben Jesus gegeben, denen verspreche ich, das ist ein Versprechen, dass sie meine Stimme hören werden. Also es ist von Gott her klar, dass er dieses große Vorrecht uns schenkt, dass wir Menschen sein dürfen, die Stimme Jesu hören. Und wenn wir die Stimme Jesu hören, dann muss es immer etwas sein, was uns mit großem Glück erfüllt und mit Freude erfüllt und nicht so nebenbei irgendwie. Und das ist eine ganz wichtige Sache, ihr Lieben, dass wir sozusagen nun verstehen, okay, wenn wir die Stimme Jesu hören dürfen, dann wollen wir sie auch hören. Dann hängt es auch an unserer Entscheidung. Jesus hat die Erlaubnis gegeben. Er sagt, das zeichnet euch aus, wenn ihr meine Schafe seid, dass ich zu euch reden werde. Und dass ihr befähigt seid, meine Stimme zu hören. Jeder ist befähigt, die Stimme des guten Hirten zu hören. Das will Jesus sagen. Aber wie intensiv wir sie hören, in welcher Fülle wir sie hören, das hängt natürlich auch davon ab, wie wir uns auf diese Stimme ausrichten. Wie wir diese Stimme hören wollen. Hören wollen. Es gibt auch Christen, die wollen gar nicht die Stimme Jesu hören, weil es vielleicht auch manchmal unangenehm ist, was er sagt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber grundsätzlich, ich möchte nur bewusst machen, das ist so ein Vorrecht, dass wir die Stimme Jesu hören dürfen, dass allein deswegen jeder Christ sich ununterbrochen danach ausstrecken sollte, Herr, ich will deine Stimme besser und besser und besser hören. Einfach als ein Verlangen in unserem Herzen. Und dass wir dann auch lernen, diese Stimme Jesu zu erkennen, das ist ein riesiges Thema natürlich, will ich jetzt auch nicht ausbreiten. Weil Jesus spricht eben auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Er kann sprechen durch ein Bibelwort, durch einen Traum, durch eine Vision, durch eine Eingebung, durch einen Gedanken, durch Dinge, die passieren. Es gibt eine Fülle von Dingen, wie Jesus spricht. Und darum geht es darum, dass wir verstehen, in dem Moment, wo wir Schafe geworden sind des guten Hirten, hat der Heilige Geist die inneren Ohren aufgedreht. Und jetzt hören wir nicht mit unseren äußeren Ohren, manchmal sogar auch mit denen, aber meistens mit den inneren Ohren fangen wir an, die Stimme Jesu zu hören. Aber weil es da so viele Stimmen gibt, die auf uns einprasseln, unsere eigenen Stimmen, die Stimme von anderen Menschen, der Stimme vom Feind und so weiter, ist es wichtig, dass wir uns einhören auf die Stimme Jesu. Wieder ein eigenes Thema. Aber ich sage, es ist wichtig. Erstens, wir hören die Stimme Jesu. Wenn wir es wollen, werden wir die Stimme Jesu hören. Nun, wir hören sie dann, wenn Jesus spricht. Wenn er nicht spricht, höre ich nichts, ja? Das ist wichtig. Manchmal spricht er auch nicht. Das ist wie bei einer Beziehung. Manchmal spricht man, manchmal spricht man nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass er mit uns spricht. Und es ist wichtig, dass wir auch da wieder Weichen stellen, dass wir die Stimme Jesu besser hören können. Das hat etwas zu tun, dass wir Freunde Jesus werden. Und die Stimme des Freundes oder die Stimme des Bräutigams, auch kann man sagen, immer besser heraushören, aus den vielen Stimmen, die um uns herum sind. Das hat damit zu tun, dass wir viel Zeit verbringen in seiner Gegenwart, dass wir die Heilige Schrift studieren, dass wir in der Anbetung leben und. Ihr kennt das, eigenes Thema. Aber darum geht's, ihr Lieben, dass wir verstehen, der gute Hirte ist derjenige, das ist eines seiner Merkmale, dass er mit uns kommunizieren will. Dass es ihm etwas Kostbares ist, dass er mit seinen Schafen redet. Und deswegen ihnen die Ohren öffnet, dass sie es auch können. Wir können gar nicht hören, wenn der Heilige Geist uns nicht die inneren Ohren öffnet, sodass wir es hören können. Und dann werden wir anfangen zu hören. Und zum Hören gehört immer auch ein Unterscheiden. Viele Leute haben Jesus missverstanden, weil sie nicht unterschieden haben, ob das, was sie gehört haben, wirklich von ihm war oder nicht von ihm war. Und gleichzeitig, wie wir uns hineinbegeben in diese Sehnsucht, ich möchte mehr die Stimme Jesu hören, brauchen wir auch die Bitte, Herr, hilf uns zu unterscheiden, was ist von dir und was ist nicht von dir. Viele Menschen gehen herum in ihrem Leben und sagen, der Herr hat gesprochen, und dabei hat der Herr nicht gesprochen, sondern sie selber haben zu sich gesprochen. Oder ihre Seele hat zu ihnen gesprochen. Oder ihre Wünsche haben zu ihnen gesprochen. Ihr Lieben, das sind Gefahren. Dessen sind wir bewusst, aber ich sag's nur, das ist wichtig. Hören und unterscheiden ist ein und dasselbe, das gehört zusammen. Eines ohne das andere kommt Chaos. Da geht man dann als Christ herum und jeder Gedanke, der einem kommt, ist ein Reden von Jesus. Das ist natürlich nicht so. Nicht jeder Gedanke, der uns eingegeben wird, ist jetzt ein Gedanke von Jesus. Da braucht's Unterscheidung und das will uns auch Jesus helfen dabei, durch seinen Heiligen Geist, durch andere Menschen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, es bleibt dabei, es gehört zu den schönsten Sachen, die uns am meisten berühren sollen und am meisten unsere Hunger hervorrufen sollen. Ich möchte die Stimme Jesu besser kennenlernen. Es ist ja die Stimme des guten Hirten. Und das, was er sagt, hat immer mit der Fülle des Lebens zu tun, versteht ihr? Auch wenn er mal etwas zu korrigieren hat, dann deswegen, weil er die Fülle in uns hervorruft. Ich muss nie Angst haben vor der Stimme, weil es ja der gute Hirte ist, der Einzige, der gut ist. Darum, ihr Lieben, wenn wir Jesus kennen, dann wollen wir seine Stimme hören. Und wenn es heißt, ich kenne Jesus, dann heißt das, ich höre seine Stimme. Und ich will seine Stimme mehr und mehr und mehr hören. Niemand ist da ausgenommen. Das ist eine Zusage, die Jesus sagt. Meine Schafe hören meine Stimme. Ganz egal, in welcher Phase ich meines Christseins bin, am Anfang oder schon weiter. Wir hören, wir dürfen das entwickeln, das Hören, aber es ändert nichts dran. Wir hören, das ist eine Zusage. Er sagt nicht den einen Schafen, ihr hört nicht, und den anderen Schafen, ihr hört schon. Oder das und das müsst ihr zuerst erfüllen, dann rede ich und so weiter. Nein, so redet Jesus hier nicht. Das ist wirklich, er redet auch zu Sündern. Er redet auch dann, wenn wir gerade in Sünde gefallen sind, und sagt nicht so, jetzt Ausblendung, jetzt Telefonhörer aufgelegt, sondern gerade dann redet er und zeigt uns das, was wir verkehrt gemacht haben, und will uns herausholen. Der gute Hirte ist immer der, der sammelt, der uns herausholt. Da spricht er ja am meisten. Oder wenn er uns Richtung geben will und so weiter. So, und das Letzte, das ist also das letzte Merkmal, das brauche ich jetzt nur erwähnen. Es sind drei Dinge, die der gute Hirte hier betont. Das eine ist, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe und damit gibt er uns die Lebensfülle. Das zweite ist, der gute Hirte ist derjenige, der uns kennt und den wir kennen dürfen. Das ist Qualität von Schaf und Hirte. Und das dritte ist, dass Jesus am Ende sagt, und niemand kann meine Schafe aus meiner Hand reißen. Das ist das Letzte, was er hier sagt. Niemand. Ihr Lieben, das ist Lebensqualität, Lebensfülle. Zur Potenz. Wenn jemand sagt, der gute Hirte ist, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Keine Umstände, die in deinem Leben laufen, negativ. Keine bösen Bemerkungen von anderen Menschen. Keine Feindschaft, die andere Menschen dir entgegenbringen. Keine Krankheit. Nicht einmal der Tod. Niemand kann uns aus der Hand des guten Hirten reißen. Ihr Lieben, so lässt sich doch leben für Zeit und Ewigkeit. Darum, es gibt nichts Wichtigeres, als in dieser Beziehung zu diesem guten Hirten zu wachsen, weil dann wir sicher sein können, dass niemand uns aus dieser Beziehung herausrufen, reißen kann. Und deswegen schließe ich mit dem Wort aus Römer 8, wo Paulus dann das ja auch in seiner Art und Weise zusammenfügt, in Vers 38 und 39, Römer 8, 38 und 39, wo er jubelnd ausruft, denn ich bin überzeugt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, in dem guten Hirten. Amen.